Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu Beginn des Gottesdienstes habe ich das schon einmal gesagt, ich möchte es zu Beginn dieser Predigt noch einmal wiederholen. Ich darf und ich muss euch und Ihnen heute eine frohe Botschaft verkündigen. Eine frohe Botschaft, die beinhaltet ist in unserem Predigtvers, eben dem letzten Satz aus dem Wochenpsalm. Ihn wollen wir noch einmal hören als Text für unsere Predigt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harrt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harrt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort, diesen Vers in unser Leben hinein an diesem Sonntag. Und wir wollen nun die Predigt hören über diesen Vers. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieser Worte erschließen wollest für unser Leben, für unseren Glauben, für unsere Sorgen und Ängste. Damit das passiert, damit das geschehen kann, Herr, dass deine Stimme in dieser Predigt erklingt, dazu brauchen wir allein deine Hilfe und deine Gnade. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, für unser Reden und Hören. Du wollest dein heiliges und lebendiges Wort an uns allen segnen. Amen. Liebe Gemeinde, die Allianzversicherung ist, denke ich, uns allen ein Begriff, einer der größten Konzerne, die wir in Deutschland haben. Und in den 80er Jahren hat dieser Allianzkonzern seine Versicherungen beworben mit zahlreichen Spots. Die Älteren wissen jetzt gleich sofort, wenn ich denen nochmal alle erzähle, von wem ich spreche. Die Jüngeren gucken bitte auf YouTube nach der Predigt, geben mal ein, Allianz Tomatenstapel. Es war ein Werbespot, da fuhr ein junger Mann mit einem VW Käfer Cabriolet durch Italien, die Sonne schien und dann bog er um die Ecke, da war eine schöne Italienerin, da guckte er etwas zu lange hin, verliert die Kontrolle über sein Auto, fährt auf einem Marktplatz in einen Tomatenstapel hinein. Das Auto ist voller Tomaten halt, das Auto ist kaputt, was aber noch schlimmer ist, eine aufgebrachte Menge von Italienern droht diesen jungen Mann jetzt zu lynchen, weil er alles zerstört hat. Es ist eine ganz bedrohliche Atmosphäre. Und dann sitzt er da hilflos auf seinem Stuhl und kramt in seinen Papieren und der Carabinieri kommt und auf einmal bei den Ausweispapieren, beim Führerschein, ist auf einmal die Allianzkarte. Und eben noch ist der Mob tobend, aber als die Italiener wahrnehmen, da ist die Allianzkarte, große Freudigkeit, man holt ihn aus dem Auto, setzt ihn zu Tische halt nicht und man feiert, alle lächeln, weil ja Allianz ist da. Und das Ganze ist unterlegt mit einem Lied, das immer in diesen Spots kam. Denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück, eine Allianz fürs Leben. Und so klang dann eben auch dieser Spot aus, so nach dem Motto, hast du nur die Allianzkarte, dann hast du eben alles gesichert, dann kann dir nichts passieren. Voll und ganz gesichert. Und eben ein festes Bündnis mit dem Glück. Das verhieß damals die Werbeindustrie, die tätig war für diesen Allianzkonzern. Doch wissen wir, dass da nichts von stimmt. Was passiert denn, wenn man zwar bei der Allianz versichert ist, mit all dem, was sie zu bieten haben, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung, da gibt es ja einen ganzen Haufen, wo man sein Geld für ausgeben kann. Ja, was passiert denn, wenn die Ehefrau einen verlässt, weil sie sagt, ich habe dann anderen gefunden und man vor der familiären Lebenszerstörung steht. Klar, die können einem den Anwalt bezahlen für den Scheidungsprozess, aber voll und ganz gesichert und das Glück, das man hatte, können sie nicht zurückbringen. Was passiert denn, wenn man arbeitslos wird, wo man da 25 Jahre im Betrieb vorderste Spritze war, aus eigener Sicht unabkömmlich und dann einem erklärt, aufgrund von Umstrukturierung und wirtschaftlicher Veränderungen, wir zahlen dir zwar noch eine Abfindung, aber du musst jetzt in die Arbeitslosigkeit. Man findet auf einmal keinen Job mehr. Man ist über Jahre arbeitslos. kann es vielleicht sein, dass man eine private Rentenversicherung abgeschlossen hat, dort bei der Allianz, und die zahlen einem vielleicht auch ein paar Euro. Aber die soziale Lebenszerstörung, die können die nicht verändern. Die eigene Scham, die man dann vielleicht hat, wenn man sagt, Mensch, ich bin zu nichts mehr nütze, ich liege der Gesellschaft nur noch auf der Tasche. Da kann die Versicherung nichts machen, weder eine Sicherung bieten, noch das Glück zurückschenken. Oder wenn wir an Krebs erkrankt sind und die Diagnose so schwer ist, dass wir wissen, da kann uns tatsächlich niemand helfen. Ja, so eine Krankenversicherung, die kann die ein oder andere Annehmlichkeit im Krankenhaus noch schenken, so eine Chefarztbehandlung oder vielleicht auch ein Einzelzimmer. Aber wenn die finale Lebenszerstörung ansteht und wir vom Krankenhaus ins Hospiz müssen, dann kann die Allianz nichts machen. Dann sind wir nicht gesichert. Und dann sehen wir eben auch, dass irgendwelche Geldleistungen einem Versicherungskonzern kein festes Bündnis mit dem Glück geben. Und trotzdem eine Allianz fürs Leben. Irgendwann haben sie diesen Werbespot abgesetzt. Ich denke, die haben verstanden, das ist einfach ein Tacken zu viel, was wir hier versprechen. Eine Allianz fürs Leben. Jetzt möchte ich von der Allianz fürs Leben sprechen. Ich möchte euch sagen, wie man tatsächlich in allen Lebenslagen getrost und unverzagt leben und sterben kann. Wie man tatsächlich voll und ganz gesichert ist. Wie man tatsächlich in ein festes Bündnis mit dem Glück eintreten kann. Davon möchte ich ausgehend von unserem Predigttext sprechen. Nämlich, das haben alle die, die in einem Bündnis, in einer Allianz mit Jesus Christus stehen. Alle, die ihr des Herrn harret, das ist ja nichts anderes zu sagen, dem man ihm vertraut und sagt, er ist mein Herr, dann stehe ich in einer Allianz mit dem lebendigen Gott. Und die das tun, die dürfen getrost und unverzagt sein. Und darüber möchte ich sprechen. Ich möchte euch noch einmal vor Augen stellen, uns vor Augen stellen, was wir für eine Allianz in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus haben, der uns getrost und unverzagt sein lässt, und möchte uns einmal nochmal sagen, wo wir wirklich ein festes Bündnis mit dem Glück haben. Ich habe die Predigt überschrieben, eine Allianz fürs Leben, wie man getrost und unverzagt lebt und stirbt. Und möchte über vier Dinge sprechen. Erstens über die Erlösung des Herrn, zweitens über den Schutz des Herrn, drittens über die Weite des Herrn und viertens über die Geborgenheit des Herrn. Das Erste, die Erlösung des Herrn. Psalm 31, Vers 6 heißt es, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das kann David sagen in all seinem Elend, in all seiner Not, in all seinen Schwierigkeiten. In all den Todeserfahrungen, die er macht, in all den Schwierigkeiten, er hat die Erlösung in Gott erlebt. Du hast mich erlöst. Kannst du diesen Satz sagen? Kannst du sagen, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott? Ich stelle diese Frage bewusst an den Beginn dieser Predigt, weil wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann gelten die weiteren Punkte nicht für dich. Dann darf ich dich aufrufen, dein Leben Jesus zu übergeben und in die Allianz mit ihm einzutreten. Aber wenn du sagen kannst, ja, das kann und muss ich sagen, ich weiß, dass Jesus lebt und ich habe mein Leben ihm übergeben und er hat mich erlöst, dann wartet jetzt frohe Botschaft, frohe Kunde auf dich. Denn darfst du wissen, dir kann nichts mehr passieren. Ja, du wirst in schwere Zeiten in diesem Leben vermutlich noch rein müssen. Aber das Happy End wartet auf dich. Dir kann nichts mehr passieren, wenn du weißt, dass du erlöst bist durch das Blut des Heilandes Jesus Christus, wenn du in einer Allianz mit ihm stehst. Dann kann dir selbst die finale Lebenszerstörung nichts mehr anhaben, weil dieser Gott und Herr für dich in den Tod gegangen ist. Und das wird in seinen Versicherungsbedingungen gesagt hier in der Bibel. Johannes 11 lesen wir es, da sagt Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das, setzt dann Jesus nach. Glaubst du das? Und das ist das Entscheidende halt, dass wir das glauben, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dass er uns erlöst hat. Dann kommen all die anderen Dinge, deshalb habe ich das als ersten Punkt gewählt, dann in einem Automatismus hinterher. Aber das ist so wichtig, dass wir das genau wissen, dass Jesus uns erlöst hat. Wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht glauben, wenn wir in keiner Allianz mit ihm stehen, dann sind die Gnadengaben von Golgatha, die Gnadengaben der Auferstehung für uns nicht gültig. Das ist wie bei der Allianzversicherung. Die haben auch einiges zu bieten. wie jede andere Versicherung auch. Ich will jetzt nicht für die Allianz Werbung machen oder irgendwas abspenstig machen halt. Wenn ihr bei der Allianz versichert seid, Hausratsversicherung habt und bei euch bricht einer ein, klaut euch alles, dann bezahlen die. Allerdings Voraussetzung sind zwei Dinge. Erstens, ihr habt irgendwann eine Versicherungspolice unterschrieben. Und zweitens, ihr habt auch regelmäßig eure Versicherungsbeiträge bezahlt. Das ist übrigens das Erste, was die Versicherungen alle prüfen, wenn ihr einen Schadensfall habt. Erstens, ist der Vertrag gültig und zweitens, sind die Versicherungsbeiträge bezahlt worden. Wenn nicht, gibt es Probleme. Bei Jesus ist das ganz genauso. Da müssen wir auch eine Unterschrift geleistet haben unter eine Police. Nur die machen nicht wir, die macht er. Er trägt uns ins Buch des Lebens ein, wenn wir an ihn glauben, wenn wir seiner harren. Da trägt er uns ein und dann kann uns nichts mehr passieren. Wir müssen keine Beiträge bezahlen, wir müssen keinen Zehnten geben, wir müssen nicht irgendwelche guten Werke machen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist an ihn glauben, seiner harren. Das sind die Beiträge, die wir bezahlen. Da müssen wir natürlich dabei bleiben, das ist ganz wichtig. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir seiner harren, wissen, dass er uns erlöst hat, dann ist alles in Ordnung. Dann steht unser Name im Buch des Lebens. Und das ist das Allergrößte. Ich weiß nicht, worüber ihr euch freut in eurem Leben. Die Jünger kommen mal zu Jesus und die sind total geflasht, die sind total erfreut, weil sie ein paar Dinge machen konnten in der Heilung mit Menschen, wo sie Kranke gesund gemacht haben, wo sie Besessene, wo sie ausgetrieben haben, die Dämonen. Und die sind ganz beglückt über all das, was sie erlebt haben. Da sagt Jesus ihnen, freut euch nicht darüber. Das ist gar nichts. Das ist eine schöne Sache. Freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, im Himmel aufgeschrieben sind. Weil dann kann dir nichts mehr passieren. Und wenn du das weißt, dass du erlöst bist, dass dein Name mit dem Blut des Heilandes ins Buch des Lebens eingetragen ist, dann ist alles in Ordnung. Dann kann dir nichts mehr passieren. Dieser Eintrag ins Buch des Lebens, den möchte Jesus für jeden vornehmen. Auch für die unter uns, die noch nicht wissen, dass sie erlöst sind. Und den möchte ich noch einmal evangelistisch heute Morgen zurufen. Wenn du noch nicht weißt, was passiert, wenn du stirbst, wenn du nicht weißt, dass Jesus auferstanden ist, dann mach dich auf die Suche nach diesem Gott, dann tritt in diese Allianz ein. Da möchte ich werben, wie so ein Versicherungsvertreter, um Gottes Willen, und ich sage das bewusst, um Gottes Willen, lass dich erretten durch die Erlösung von Jesus Christus und geh in diese Allianz mit ihm ein. Vertraue ihm, glaube an ihn, suche ihn, auf dass er dich einträgt ins Buch des Lebens und du gerettet wirst für Zeit und Ewigkeit und dann getrost und unverzagt leben kannst. Und wenn du das hast, dann wirst du eins erleben. Wenn diese Gewissheit der Erlösung, diese Gewissheit über die Rettung durch Jesus Christus in dir groß ist, dann werden sich drei Dinge in deinem Leben schon hier entfalten. Nämlich das Wissen um den Schutz, das Wissen um die Weite, und die Geborgenheit, die der Herr dir schenkt. Und das sind die nächsten drei Punkte, über die ich nun predigen möchte. Aber das Erste ist eben ganz wichtig. Wir müssen wissen. Wir müssen wissen, dass der Herr uns eingetragen hat ins Buch des Lebens, dass er uns erlöst hat. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Wir, die wir das mitsagen können, die wir auf ihn harren, an ihn glauben, wir stehen in einer Allianz mit ihm und können deshalb getrost und unverzagt sein. Und deshalb gilt uns auch der Schutz des Herrn, die Weite des Herrn und die Geborgenheit des Herrn. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt der Predigt. Der Schutz des Herrn. Du bist mein Fels und meine Burg. Und ihr alle, die ihr eben auf meine erste Frage gesagt habt, wo ich gefragt habe, weißt du, dass du erlöst bist durch Jesus Christus? Ja, ihr dürft sagen, du, Herr, bist mein Fels und meine Burg. So steht es im Vers 4. Du bist mein Fels und meine Burg. Das ist sehr interessant hier in diesem Wochenpsalm. Ein Vers zuvor, vor dem Vers 4, im Vers 3, wünscht sich David das. Das ist ja auch der Wochenspruch, Estu mihi, sei du mein Fels und meine Burg. Sei du, das ist ein Wunsch. David ist in einer Situation, wo er angefochten, traurig ist, wo er nicht mehr weiter weiß. Und dann wünscht er sich das, dass er diesen Fels und diese Burg eben in Gott hätte. Und er darf es sich dann im Glauben zusagen, du bist mein Fels und meine Burg. Das ist das Wunderbare, dass wir das wissen dürfen. Wenn wir um die Erlösung Jesu Christi wissen, die für uns geschehen ist, dass wir sie angenommen haben, dass wenn wir in dieser Welt suchen nach festem Grund, nach Fels und Burg, das sind so tolle Begriffe, obwohl sie 3000 Jahre ist, die verstehen wir auch alle. Wenn wir suchen nach Fels und Burg, dass wir wissen dürfen, die haben wir. in Jesus Christus. Er ist unser Fels, er ist unsere Burg. Wenn wir geistliche Anfechtungen zu erleiden haben, menschliche Nachstellungen, wenn wir durch eigenes Versagen heruntergezogen sind, davon spricht ja der Wochenpsalm in mehreren Versen, dann dürfen wir wissen, bei all unserem Versagen, bei all dem Elend dieser Welt, wir haben einen Felsen, auf dem wir stehen können, und dieser Fels ist Jesus Christus. In der Bibelstunde neulich haben wir darüber gesprochen, dass es in der Bibel immer ganz wichtig ist, die Dinge richtig zu erkennen, die gerade im Alten Testament typologisch vorgebildet sind. Und 1. Korinther 10, Vers 4 heißt es immer wieder, dass der Fels, von dem in dem Alten Testament die Rede ist, Jesus ist. Der Fels, und auch hier ist der Fels niemand anderes als Jesus Christus, auch wenn David noch nicht direkt von Jesus wusste. Hier ist von Jesus die Rede. Jesus, du bist mein Fels und meine Burg. Egal, was dich momentan anficht, was dein Problem ist, sei es etwas Geistliches, wo du zu kämpfen hast, sei es, dass Menschen dir nach irgendetwas trachten, du mit Mobbing, mit furchtbaren Arbeitskollegen sonst was zu tun hast oder wo du tatsächlich durch eigene Sündhaftigkeit gefallen bist und nicht mehr weißt, wie komme ich denn jetzt zurecht, worauf soll ich überhaupt stehen? Jesus ist dein Fels. Er ist deine Burg, in die du dich fliehen kannst. Er ist derjenige, der dir sicheren Stand gibt. Du hast ein Fundament in deinem Leben, du hast Sicherheit, was dir Halt und Schutz gibt, Jesus Christus. Und ich weiß, dass viele von euch das schon länger wissen, als ich überhaupt auf der Welt bin, die älteren Brüder und Schwestern. Und trotzdem habe ich heute die Gnade und das Vorrecht, euch das noch einmal zurufen zu dürfen, weil das in dieser Welt immer wieder passiert, egal wie lange wir schon im Glauben unterwegs sind, dass wir manchmal so fragend umherkommen, wie wird es denn morgen sein, was ist denn mein Fels und meine Burg, so wie David auch hier. Und darf ich es euch nochmal zusprechen, Gott, Jesus ist dein Fels und deine Burg. Und deshalb darfst du getrost und unverzagt sein. Erinnere dich daran, du stehst in einer Allianz mit dem Lebendigen, nicht mit irgendeinem Menschen, nicht mit irgendeinem Militärbündnis dieser Welt, nicht mit irgendeinem Staatspräsident, die ein bisschen was machen können. Nein, mit dem Allmächtigen. Du hast einen Schutz und eine Burg und einen Fels. Einer, der das in wunderbarer Weise erlebt hat, genau wie David, ist Martin Luther gewesen, der große Reformator unseres Vaterlandes. Immer wieder Dinge erlebt, dass er angefochten wurde, geistlich, dass Menschen ihm nach dem Leben gestellt haben und dass er selber auch sündhaft war und dass er versagt hat. Wann immer das passiert ist, dann durfte er erleben, dass Jesus ihm zugesprochen hat, dass er sein Fels und seine Burg ist. Das war für Luther so tief, dass er ein wunderbares Lied geschrieben hat, das Lied unserer reformierten Bewegung, unserer Reformation ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Und es ist ganz interessant in der Kirchengeschichte, wenn man das so behandelt, in den Vorlesungen, dann stellen die Professoren häufig Spekulationen an, weil sie dann gucken wollen, in welche Situation hinein dieses Lied geschrieben ist. Es ist 1529 veröffentlicht worden und da gibt es Leute, die sagen, ja, dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, es sei geschrieben 1527, da war eine große Pestepidemie. Und Luther hätte auch so viel Angst gehabt, eben um den Gesundheitszustand und um das Leben der Gläubigen, dass er dann eben dieses Lied geschrieben hätte, eine feste Burg ist unser Gott. Andere sagen, nein, das hat nichts damit zu tun, dass diese Pest gekommen ist, da hätte er sich nicht vorgefürchtet Es ging vielmehr um die muslimischen, osmanischen Invasoren, die kurz vor Wien stünden gerade auch zu diesem Zeitpunkt 1529, da sei das entstanden. Er habe geglaubt, das ganze Abendland ginge jetzt unter, die Endzeit sei angebrochen Und aufgrund dieser militärischen Invasion, dieser Kriege, hätte er dieses Lied geschrieben, ein feste Burg ist unser Gott. Andere wiederum sagen, nein, das ist unmittelbar auf dem Reichstag zu Speyer entstanden da wo die altgläubigen Stände, die Katholiken die Protestanten so angegriffen haben und aufgrund dieser angefochtenen geistlichen Situation sei dieses Lied entstanden. Also es gibt ganz unterschiedliche Thesen, warum dieses Lied entstanden sein könnte. Für mich ist es so, der Luther hat ja nur alles drei wahrgenommen und ich weiß nicht genau, was der Hintergrund ist. Aber für alle drei schweren Situationen passt das. Eine feste Burg ist unser Gott. Und nicht nur für diese drei Situationen, die Luther erlebt hat, wo da eine Krankheit gewesen ist, wo da militärische Invasion gedroht hat und wo man Probleme mit irgendwelchen anderen Christen gehabt hat. Nein, die gilt für alle Situationen. Vielleicht hat er noch ganz andere Dinge durchlebt, Probleme in der Ehe oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht hat er selber irgendeine Krankheit gehabt, ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß eins, dass wenn Luther hier stünde, der sagt, das gilt nicht nur für einen der drei Dinge, für alles. Für alle schwierigen Situationen dürfen wir wissen, eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Wir haben einen Fels und eine Burg. Das ist Jesus Christus, das wird uns im Wochenspruch zugesagt. Und das möchte ich dir zusagen, angesichts deiner Probleme, in denen du stehst, deiner geistlichen Anfechtung, wo immer die auch besteht, deinen menschlichen Nachstellungen oder deiner eigenen Sündhaftigkeit. Du hast Schutz. Auch wenn du momentan meinst, mir geht der Boden unter den Füßen verloren, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, er, Jesus Christus, der Fels, ist da und er will und er wird dir Fels und Burg sein. Das ist das Zweite, der Schutz des Herrn. Und weil wir ihn haben, weil wir in Allianz mit ihm stehen, dürfen wir dann auch getrost und unverzagt nach vorne gehen. Und aus diesem Schutz resultiert ein Drittes, die Weite des Herrn. Dass wir, die wir häufig nur die Enge sehen, dann von Gott in eine Weite gestellt werden. So heißt es hier so wunderbar, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das können wir anthropologisch auch wissen natürlich, dass Menschen Weite lieben. Wir alle mögen das, wenn wir im Urlaub sind, ob das nun an der See ist, wenn wir dann über die Weite gucken, man ist erstaunt über diese Schöpfung oder in die Berge gefahren ist, man hat so eine Wanderung gemacht, steht am Gipfel und nimmt auf einmal Weite wahr. Das tut der Seele richtig gut. Und ganz viele Bilder auf so Postkartenmotiven, die haben diese Weite. Was Menschen nicht gut tut, ist die Enge, wo man eingedrückt ist, irgendwo im dunklen Zimmer und nichts mehr sieht oder gar im Gefängnis, wenn alles nur eng ist. Der Mensch sehnt sich nach Weite. Und das Tolle ist, dass wir einen Gott und Herrn haben, der uns Weite schenkt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, wenn wir mit ihm im Bündnis in der Allianz stehen, wenn wir auf ihn harren. David hat so Situationen in seinem Leben erfahren und erlebt, wo es menschlich ganz eng aussah, wo, wenn man nur auf das Irdische geguckt hat, eigentlich die Lichter alle aus waren, da nichts Fröhliches und Schönes mehr war, sondern die große Katastrophe. Und die Geschichte, die zuerst mit David verbunden wird, obwohl so viele andere Geschichten in der Bibel erzählt werden, ist die Geschichte von David und Goliath, wo da der kleine Hirtenjunge antritt, der nicht mal die Rüstung tragen kann, die ihm dann gegeben wird, gegen den Superkrieger, eben diesen Goliath, der ihm militärtechnisch, aber vor allen Dingen auch körperlich bei weitem überlegen ist, natürlich auch von all seiner Kampfeserfahrung. Also wenn wir mit so einer Situation, mit solch einer Goliath-Situation konfrontiert sind, dann schauen wir häufig eben nur auf die Größe des Kriegers, auf seine eiserne Speerspitze, auf das, was er kann und das, was ich nicht kann. Und sehr schnell ist uns Angst und Bange und unser Leben wird eng. Wir sehen keinen Weg mehr. Die Probleme sind zu groß. Die Goliath-Situationen, mit denen werden wir nicht fertig. Aber Gott sei Dank müssen wir, die wir des Herrn harren, auch nicht mit den Goliath-Situationen fertig werden, sondern wir sind ja in einer Allianz mit einem anderen. Wir sind in der Allianz mit dem lebendigen Gott und der kann. Momentan läuft ja ein NATO-Manöver. Da geht es darum, dass die baltischen Staaten und Polen geschützt werden sollen, falls irgendwann Russland mal angreifen würde. Und Estland, Lettland, Litauen, die hätten gegen die russische Armee keine Chance. Gar keine Frage. Wenn die sich allein mit ihren paar tausend Leuten Soldaten gegenstellen würden, die würden innerhalb eines Tages überrannt werden. Lettland, Estland, Lettland alleine nicht. Aber die sind ja auch in einer Allianz. Da sind noch über 20 andere Staaten. Da sind Atommächte dabei, die jetzt dokumentieren, hey, ihr Russen, wenn ihr kommt, dann habt das auch mit uns zu tun. Die Balten alleine würden es nicht schaffen, aber die Allianz, die ihnen militärische Stärke gibt, die schenkt ihnen einen ganz anderen Stand, eine ganz andere Weite. Deshalb müssen sie nicht mehr eng denken, auch wenn die russische Nation sie so ein bisschen einkreist. Ich glaube nicht, dass sie die angreifen, aber wie gesagt, das ist das Szenario, das momentan dieses große Manöver in Osteuropa veranlasst hat. Und für uns ist es ganz genauso. Wir sind ganz klein und mickrig und wir werden tatsächlich nicht mit den Goliath-Situationen unseres Lebens fertig. Die führen uns in eine Enge, aber wir haben einen Gott, der uns in die Weite führt, der uns immer wieder deutlich machen will, ich bin doch da, du stehst ja in einer Allianz mit mir, deshalb kann dir nichts passieren. Du musst mir nur trauen und dann darfst du Weite wahrnehmen. Wir machen ja gerade in der Bibelstunde Abraham und ich habe vor einigen Wochen hier gepredigt über 1. Mose 15 darüber, wo Abraham diese Verheißung des Sohnes geschenkt bekommt Und als er die Verheißung geschenkt bekommt, dann muss, da haben wir in dieser Predigt drüber gesprochen, Gott Abraham aus dem Zelt herausführen. Er sitzt im Zelt mit Sarah, die sagt, ich bin schon viel zu alt, das wird eh nichts mehr werden, alles große Katastrophe, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann nimmt Gott Abraham, führt ihn aus dem Zelt raus in die dunkle, sternklare Nacht und zeigt ihm die Weite des Universums. Ich habe damals schon gesagt, diesen Moment hätte ich gerne erlebt, wenn Gott seine Schöpfung dem Abraham präsentiert. Da war sicherlich keine Wolke am Himmel und die Sterne haben besonders geglänzt. Halt. Sagen, er stellt ihn in die Weite seiner Möglichkeiten hinein. Und genau ist das, was David hier erfahren hat im Glauben. Ich kann nichts. Als er vor Goliath steht, sagt er das auch diesem Goliath halt nicht. Ich komme zu dir halt im Namen des Herrn. Aber der, der mich bewahrt hat vor den Löwen und Bären, der wird mich auch vor dir erretten. Der sagt ganz genau, ich ja nicht, aber die Allianz, in der ich drin stehe, das gibt mir eine ganz andere Weite. Das lässt den Kack frech vor diesem Goliath auftreten. Und so können wir auch den Problemen unseres Lebens entgegentreten. Wenn wir des Herrn harren, dann können wir getrost und unverzagt nach vorne gehen, weil er eben da ist. Wenn wir uns allerdings von den irdischen Engführungen bestimmt sein lassen, wenn wir das alles durchrechnen, was uns dann der Teufel vor Augen stellt, ja, dann haben wir schnell Angst, Depressionen und Enge in unserem Leben. Aber das möchte Gott nicht. Er ist ja ein liebender Vater. Und so wie ein liebender Vater für sein Kind nicht möchte, dass es Angst hat, sondern befreit lebt, so Gott auch. Und so möchte Gott auch für dich die Weite. Du darfst diesen Satz mitsprechen. Übrigens ein Satz, den ich sehr häufig in der Seelsorge sage. Wenn mir Menschen dann erklären, wie klein, krank, alt, ungebildet, hässlich, wertlos sie sind. Das ist eine Katastrophe, wie Menschen sich dann klein machen, wenn die häufig dann wirklich die Karten auf den Tisch legen. Und ich sage, das mag ja alles stimmen, dass du schon über 80 bist. Und du wirst vielleicht auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen halt, nicht? Und es ist tatsächlich so, dass du vielleicht kein Abitur mehr machen wirst. Aber es gibt doch einen an deiner Seite, den lebendigen Gott. Und er schenkt dir neu Weite. Du musst dich nicht bestimmt sein lassen von den Wahrheiten deines Lebens, sondern du darfst auf die Realität des lebendigen Gottes schauen. Und damit darfst du rechnen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und egal wie alt, wie krank, egal wie hässlich oder wie arm, wie sonst was ist, was wir sehen, wie schwierig, wie zerrüttet die Situation ist, Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Der hat ganz andere Möglichkeiten. Dieser Gott, der mit einem Wort das Universum geschaffen hat, der kann Dinge in deinem Leben schaffen und tun, die kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist gigantisch. Das Problem ist nur, dass wir dem häufig nicht trauen. Wir sind allzu oft gerne bereit, dem zu vertrauen, auf das zu schauen, was irdisch ist, aber die geistliche Wahrheit nicht anzunehmen. Aber die geistliche Wahrheit der Bibel sagt, unser Gott kann, God is able, Gott kann in jeder Situation immer. Wir haben am Mittwoch gesprochen über Abraham, der am Ende seines Lebens zu der Überzeugung kam, ich kann meinen Sohn opfern, weil Gott kann von den Toten auferwecken. Ich kann dieses Unmögliche tun, ich kann diesen Weg gehen, den Gott mir abverlangt, weil er kann von den Toten auferwecken. Das ist ihm Trost, dass er wirklich in diesem Gehorsamschritt dann alles bekommt. Und ich möchte euch zu diesem Glauben aufrufen, dass egal, was bei euch irdisch dran ist, hart des Herrn, glaubt an Jesus. Und dann dürft ihr getrost und unverzagt sein, weil er ganz andere Möglichkeiten hat, weiter. Ich sage damit nicht, morgen wird alles besser werden oder in der nächsten Woche ist jede Träne abgewischt. Aber ich sage euch, spätestens im himmlischen Jerusalem wird jede Träne abgewischt sein. Spätestens dort werden wir genau das erleben, was es heißt, was Gott für Möglichkeiten hat. Dass alles, was uns hier Kummer ist, was wir gar nicht loslassen können und wollen, dass es getilgt wird von dem lebendigen Gott. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich bin ja häufig nicht in der Lage, die wunderbaren Wahrheiten der Bibel liebevoll und zärtlich darzustellen. Das wird mir immer wieder reflektiert und dann auch gespiegelt, nicht nur in der Gemeinde, auch aus dem Internet. Das ist so, das ist Stärke und Schwäche gleichzeitig bei mir. Aber wir haben hier eben ein wunderbares Lied gesungen halt, nicht? Ein ganz tolles Lied von Peter Strauch, der dieses auch ausdrückt, da werde ich gleich nochmal drauf kommen zu sagen, der diese Weite dargestellt hat. Und ein anderer Theologe, der so das kann, Peter Hane, darauf will ich kommen, der hat einmal gesagt, Gottes ewige Weite schenkt Geborgenheit im zeitlichen Heute. Gottes ewige Weite schenkt Geborgenheit im zeitlichen Heute. Ich weiß, dass ich manchmal so sage, Leute, Gott schenkt euch ja Weite, also müsst ihr unverzagt sein. Aber wisst ihr, nicht weil ich euch das anbefehle oder euch dazu auffordere, ist es so, sondern wenn ihr die Weite erlebt habt, dann wird etwas in euch entstehen, etwas in euch wachsen, das euch ganz ruhig sein lässt, nämlich eben diese Geborgenheit. Diese Geborgenheit. Wir haben das eben gesungen in diesem Lied. von eben Peter Strauch. Meine Zeit steht in deinen Händen. Da haben wir gesungen in der einen Strophe, Sorgen quälen mich und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Und dann kam es in dem Refrain, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und damit kommen wir zum vierten Punkt dieser Predigt, nämlich die Geborgenheit des Herrn. Die Geborgenheit des Herrn. Wenn ich erlebt habe, dass der Herr mich erlöst hat, wenn ich erlebt und erfahren habe, dass der Herr mich schützt, wenn ich erlebt habe, dass er mir Weite schenkt, dann wächst in mir ein Gefühl, nämlich das Gefühl der Geborgenheit. Und für David drückt sich das aus in dem Satz, so habe ich das zumindest gefunden, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Hier steht zwar nicht das Wort Geborgenheit, aber ich denke, dass das genau das Gefühl ist, zu sagen, hey, mir kann ja nichts passieren. Er schenkt mir Weite, er schenkt mir Schutz. Und deshalb bin ich froh und dankbar, dass meine Zeit ja bei ihm aufgehoben ist. Der kümmert sich ja eh um alles. Das ist das Wunderbare. Wir sind Eigentum. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich habe bei einer Beerdigung über dieses Wort gepredigt, auch etwas forscher. Und dann kommt nachher jemand zu mir, der nicht gläubig war, der zwar jetzt nicht direkt betroffener Angehöriger war, aber der nicht gläubig war und sagt, ich will Ihnen das nur direkt sagen, meine Zeit steht in meinen Händen. Dann hat er dagegen protestiert. Dann habe ich gesagt, viel Spaß, da werden Sie eines Tages viel Freudigkeit vor unserem Herrn und Heiland haben, wenn Sie dem begegnen, aber Sie werden auch sehen, was Ihre Zeit mit Ihnen macht. Meine Zeit steht in meinen Händen. Und das, was dieser Mann ausdrückt, ist tatsächlich das Credo der Weltmenschen. Meine Zeit in meinen Händen. Man glaubt wirklich, seine Zeit komplett einfach auch steuern zu können. Nicht nur seine Urlaube, sondern auch mittlerweile, wie ich das Ende meines Lebens verbringe. Das Euthanasiegeschrei. Dieses gottlose Gerede zu sagen, ich muss selber die Möglichkeit haben zu entscheiden, wann ich sterbe. Dieses atheistische, satanische, gottlose Gequatsche. Davon ist genau diese Haltung des Weltmenschen halt, meine Zeit steht in meinen Händen. Ich bin der Gott meines Lebens. Man hat zwar nichts dazu getan, in diese Welt zu kommen, man wird auch nichts dazu kommen, wenn der Herr ihn abberuft, aber man meint, das entsprechend tun zu können. Und dann wehrt man sich natürlich gegen so einen Satz, meine Zeit steht in deinen Händen. Das wird dann so zu einer brutalen Wahrheit, zu der man dann so hinvergewaltigt wird. Für mich ist das keine brutale Wahrheit, für mich ist das die tröstliche Realität. Meine Zeit steht in seinen Händen. Wenn ich weiß, dass dieser Gott in mich erlöst hat auf Golgatha, dass er für mich gestorben ist, dass er mir Schutz gibt, dass er mich liebt, dann ist das das Wunderbarste, was mir passieren kann, dass meine Zeit in seinen Händen steht. Ich will niemals anderswo sein mit meiner Zeit, mit meinem Leben, als in den Händen des lebendigen Gottes. Nicht in meinen eigenen sündigen Händen und schon gar nicht in den Händen anderer Menschen, nicht eines Versicherungsagenten, nicht eines Arztes. Ich will nur sein in den Händen des lebendigen Gottes. Das gibt mir Trost, das gibt mir Geborgenheit. Ich weiß, mir kann nichts passieren. Ich bin in seinen Händen geborgen, wenn mir die Schrift sagt, jedes Haar auf meinem Haupt ist gezählt, was von meinem Haupt fällt. So eine Banalität, und ich erkläre das ja immer wieder, pro Tag fallen von meinem Haupt 200 Haare runter. Und das weiß Jesus und da kümmert er sich drum. Da weiß er auch um all die anderen Dinge, um die wirklich schwierigen Dinge, wenn ich in Not komme, wenn ich in Schwierigkeiten komme. Meine Zeit ist in seinen Händen geborgen, meine Zeit steht in seinen Händen. Gott sei es gedankt, Halleluja, dass es so ist und ich will nirgendwo anders stehen. Denn das lässt mich getrost und unverzagt sein. Meine Zeit ist in seinen Händen, mir kann nichts passieren. Mein Schöpfer ist da, ich muss mir keine Sorgen machen. Psalm 121 heißt es, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Das heißt, denen, das meint ja Freund sein, mit denen in einem Bündnis, in einem besonderen Verhältnis steht, in einer Allianz halt, denen gibt er es im Schlaf. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist Geborgenheit. Gott schützt mich. Gott schenkt mir Weite. Gott hat mich erlöst. Gott sei es gedankt. Das ist ein Gefühl der Geborgenheit, das der lebendige Glauben hervorbringt. Das ist etwas Wunderbares. Ich bin mal gefragt worden in so einem Interview halt, was ich denn denken würde, was passiert, wenn man im lebendigen Glauben steht. Und dann habe ich gesagt, im Verhältnis zu Gott sind es drei Gefühle, die mich als gläubigen Menschen betreffen. Das eine ist Ehrfurcht, das zweite ist Dankbarkeit und das dritte ist Demut. Das sind die beherrschenden Gefühle in meinem Verhältnis zum lebendigen Gott. Wenn ich an ihn denke, dann sind es das Ehrfurcht, Dankbarkeit, Demut. vor allen anderen Dingen. Aber wenn ich sehe, was er in mir schafft durch den Heiligen Geist, dann ist es Liebe, dann ist es Freude und dann ist es Geborgenheit. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, halt, zu sagen, das ist das, was ich erlebe, halt zu sagen, Geborgenheit. Ich weiß als Christ Olaf Latzel, bei meinem Versagen, bei all dem Schlimmen, was in dieser Welt passiert, ich bin geborgen in seinen gnädigen Händen. Meine Zeit und ich stehe in seinen wunderbaren Händen, die mich erlöst haben. Das schenkt mir Geborgenheit. Und das lässt mich Christ sein. Und das lässt mich auch einladen zu diesem Glauben an Jesus Christus. Die, die noch nicht von Jesus Christus erlöst sind, die möchte ich nochmal einladen. Geht in eine lebendige Beziehung mit ihm. Kommt in eine Allianz mit Jesus Christus, weil er schenkt euch das. Liebe, Freude und Geborgenheit. Aber ich möchte euch auch, die ihr in dieser Allianz, in diesem Bündnis, in diesem Verhältnis steht, noch einmal erinnern daran. Wir haben einen wunderbaren Gott. Schau nicht auf das Irdische. Sondern lass dich füllen mit seiner Geborgenheit. Und die bekommst du, wenn du seiner harrst. Nochmal, ich sage nicht, wenn du an ihn glaubst, ist morgen oder übermorgen schon alles gut. Aber wenn du seiner harrst, darfst du getrost und unverzagt sein. Und du wirst erleben, wie der lebendige Gott Geborgenheit in dich hineingibt. Wenn du diesem Gott vertraust, wenn du seiner harrst, wenn du weißt, dass du erlöst bist, dass er deine Füße auf weiten Raum stellt und er deine Zeit in den Händen hält, dann darfst und kannst du nur getrost und unverzagt sein. Und das ist das, was uns dieses Wort aus dem Wochenpsalm zuruft. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Und dann hat man tatsächlich eine Allianz fürs Leben. Dann hat man das Bündnis mit dem Glück und dann ist man voll und ganz gesichert. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr dieses Bündnis mit dem Glück und diese vollständige Sicherung in Jesus Christus habt. Und deshalb darf ich euch noch einmal dieses Wort zurufen im Namen unseres lebendigen Gottes für deine und für eure Situation. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harrt. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.